Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Gäste, mit der Passionszeit hat wieder die Zeit der Bilder begonnen.
Es sind die Bilder des Leidensweges von Jesus, des Kreuzweges. Ecce homo, seht, was für ein Mensch. Oft sind wir vielleicht sogar zu schnell beim Tun, denn alles fängt ja eigentlich mit dem richtigen Sehen an. Darum ging es ja auch im Monatsspruch, der ist gerade schon verschwunden. Aber wer die Hand an den Pflug legt und sieht verkehrt, ne, sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich war mal dabei, nicht als Teilnehmer, aber mal als kurzer Zaungast, wie ein bildender Künstler einen Zeichenkurs leitete. Er legte eine große Wurzel auf den Tisch vor die Teilnehmer hin und die fingen sofort an zu zeichnen und zu malen. Aber da sagt er, halt, Schluss, legen Sie bitte die Stifte und Pinsel alles weg. Nehmen Sie sich jetzt eine Viertelstunde Zeit, diese Wurzel zu sehen, bevor Sie sie zeichnen. Eine Viertelstunde müsst ihr mal probieren. Nur angucken, das Ding. Sehen, ganz wichtig. Bei uns zu Hause hängt an der Wand ein kleines Bild mit einem Vogel Strauß, der seinen Kopf in den Sand steckt. Und daneben steht, um klar zu sehen, genügt oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. Also auch so ein falscher Blick, na, wie beim Flug, wo einer zurücksieht. Der heutige Predigttext steht im Markus-Evangelium und darin spielt das Sehen, das richtige Sehen, Wegsehen und Hinsehen eine zentrale Rolle. Zum Zusammenhang erkläre ich noch kurz, Jesus ist dabei, seine öffentliche Lehrtätigkeit zu beenden. Er wird gleich den Tempel, wo er zuletzt gelehrt hat, endgültig verlassen. Und genau hier an dieser Stelle, wo sein Leidensweg dann unmittelbar beginnt, geschieht das, was ich jetzt lesen und näher betrachten will. Danach kommt nur noch ein ganz kleiner Einschub, wo Jesus seinen Freunden erklärt, wie er einmal wiederkommen wird. Und dann beginnt unmittelbar der Weg ans Kreuz. Ich lese nun Markus 12, Vers 38 bis 44. Markus 12, 38 bis 44. In seiner Lehre sagte Jesus: Blickt weg von denen, die die Heilige Schrift lehren, die in teurer Kleidung umherlaufen, die erwarten, in der Öffentlichkeit begrüßt zu werden, die bei Gottesdiensten und Festlichkeiten ganz vorn sitzen wollen, die Häuser der Witwen fressen, und die mit weitschweifigen Worten so tun, als ob sie beten. Denn sie werden ein umso härteres Urteil erhalten. Später sitzt Jesus gegenüber der Schatzkammer des Tempels. Er sieht, wie eine Menge Leute Geldspenden einwerfen. Und viele Reiche warfen viel ein. Und es kam eine bettelarme Witwe. Sie warf 2 Cent ein. Da rief Jesus seine Jünger zu sich. Er erklärte ihnen: Amen, ich sage euch, diese bettelarme Witwe hat mehr für die Schatzkammer gespendet als alle. Denn die anderen haben etwas von ihrem Überfluss gegeben. Sie dagegen gab aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, ihr ganzes Leben. Ich habe eben, bevor ich den Text gelesen habe, versucht deutlich zu machen, dass die Geschichte mit der armen Witwe an einer entscheidenden Schnittstelle stattfindet. Sie bedeutet also viel mehr als nur eine kleine Episode. Im Markus-Evangelium ist sie ein Vermächtnis, das Jesus seinen Jüngern vor seiner Passion als letztes mit auf den Weg gibt. Vor allem ist mir in diesem Text eben dieses doppelte Sehen aufgefallen. Zu den Menschen sagt Jesus, blickt weg. Und von ihm selber steht dann da, Jesus sieht hin. Und er lässt seine Freunde sogar teilnehmen daran. Er lädt sie ein, mit ihm zu sehen. Seht da diese arme Witwe. Also blickt weg von denen, die in teuren Kleidern rumlaufen und so weiter. Und guckt mal hin, dort diese arme Witwe. Er sagt hier nicht wörtlich, seht da, aber er holt seine Jünger heran und sagt ihnen, diese arme Witwe, das schließt ja ein, dass sie da nun hingucken sollen. Das bedeutet also, in diesem Text geht es um einen Wechsel der Blickrichtung, eine andere Blickrichtung. Und diese Blickrichtung ist für alle seine Freunde, Jünger und Nachfolger grundlegend. Sie ist so sein Vermächtnis vor seiner Passion. Wir wollen also jetzt fragen, wovon sollen wir eigentlich wegsehen? Dann, was sieht Jesus? Und schließlich, wohin führt uns eigentlich dieser Bibeltext? Diesen drei Fragen gehe ich jetzt also noch nach. Erstens, wovon sollen wir wegsehen? Hier geht es um die Verse vor der Geschichte von der armen Witwe, also von denen, die da rumlaufen und die heuchlerisch beten und so weiter. Offensichtlich hat Jesus die Menschen durchschaut. Er weiß, wir lassen uns alle gern faszinieren von Größe und Glanz, von Markenklamotten. Wir brauchen unsere Stars und Sternchen, die sich inszenieren, die sich in ein zauberhaftes Licht rücken, im übertragenen, aber auch manchmal im konkreten Sinn, wenn man so Fernsehsendungen sieht, wo sie angestrahlt werden von allen Seiten. Menschen wollen ihre Promis beklatschen und hochjubeln. Sport, Musik, Medien, Mode und auch die Politik spielen dabei eine große Rolle. Das alles fesselt uns. Es ist auch jeden Tag Gesprächsstoff. Wir blicken außerdem noch hin zu den Managern mit ihren Spitzengehältern. Wir lassen uns die Superreichen mit ihren großen Yachten und Privatflugzeugen vor Augen führen. Auch wenn wir uns fragen, auf wessen Kosten dieser unglaubliche Reichtum erworben wurde. Aber so etwas ist einfach ein Hingucker. Das sieht man sich an. Das lohnt sich auch, das im Fernsehen zu bringen. So weit, so gut. Aber nun ist das Unangenehme, dass Jesus hier dem Ganzen eine ganz besondere Spitze aufsetzt. Er zeigt nämlich gar nicht zuerst mit den Fingern auf die ganz anderen. Da hätte er damals auch welche gehabt, also die Statthalter, die Kaiser oder auf Sportler, um die ja damals schon ein gewaltiger Kult gemacht wurde. Aber nein, er beschränkt sich hier auf seine eigene Berufsgruppe sozusagen. Auf Menschen, auf fromme Menschen, die die Bibel kennen und lehren. Und von denen sagt er sowas alles. Bevor wir von anderen reden, müssen wir uns erst einmal mit uns selbst beschäftigen. Es gibt nämlich auch super fromme Menschen, die sich inszenieren, die mit geheuchelter Würde ganz vorn sitzen und die scheinbar beten mit vielen wohlgesetzten Worten, mit Worten, die sich aber gar nicht wirklich an Gott richten, sondern für die Menschen bestimmt sind. Christliche Stars, die andere beeindrucken wollen und die Aufmerksamkeit genauso genießen wie Medienstars. Es ist doch schon was, wenn der kleine Werner dann plötzlich eines Tages vom Bürgermeister Herr Pastor genannt wird. Ja, das ist schon, irgendwie ist das was. Die Verführung, Macht über Menschen zu gewinnen, ist riesig. Und ganz besonders mit Hilfe vorgeblicher göttlicher Vollmacht. Und auf der anderen Seite ist aber die Verführung, sich faszinieren und beherrschen zu lassen, nicht weniger verlockend. Und ganz besonders bin ich bei dem Bibeltext erschrocken über die Aussage, dass diese gläubigen Bibelkenner und Lehrer die Häuser der Witwen herunterfressen, steht ja wörtlich da, herunterfressen. Witwen sind damals die Ärmsten der Armen. Sie sind ohne Mann, Geschäftsunfähigkeit, sie können nicht arbeiten, sie können nirgendwo Geld verdienen, höchstens durch Betteln oder Prostitution. Die einzige Möglichkeit. Und Fresser, also herabfressen, ja, Fresser, ist in der Bibel ein Wort für Heuschreckenschwärme. Die werden dort regelmäßig die Fresser genannt. Sie vernichten in wenigen Stunden alles Grüne und jede Ernte. Sie bringen Tod und Verderben. Sogar in Endzeitszenarien tauchen sie apokalyptisch überhöht auf. Offenbarung, Daniel und andere Propheten. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie diese Bibellehrer damals die Ärmsten der Armen ausgenommen haben. Ich weiß es nicht. Heute denke ich an wirtschaftliche Rücksichtslosigkeit, von der sich keiner unter uns ganz reinwaschen kann, aber auch an diese vielen Formen von Missbrauch, Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch, geistlicher Missbrauch. Inzwischen ist bekannt, dass gerade hochverehrte geistliche Menschen solche Heuschrecken sein können, leider. Jesus redet aber hier nicht zu ihnen, nicht zu den angesehenen Tätern, sondern er spricht zu denen, die von ihnen angezogen werden, wie die Motten vom Licht. Und er sagt, seht weg, seht da nicht hin, meine Freunde, sonst werdet ihr wie sie. Sonst werdet ihr hineingezogen in diesen todbringenden Sog. Das ist also die erste Seite. Blickt weg, seht da nicht hin. Lasst euch davon nicht faszinieren. Nun fragen wir zweitens, was sieht denn nun aber Jesus? Wir wissen, dass wir wegsehen sollen. Und gleich darauf begegnet uns plötzlich Jesus als einer, der hinsieht. Wo sieht er hin? Er sitzt gegenüber der Schatzkammer des Tempels. Das war nicht einfach ein kleiner Opferkasten oder so, wie wir uns das nach manchen Übersetzungen vorstellen, sondern das war eine ganze Spendenstraße, die da aufgebaut war. Da gab es 13 Stellen, an denen man Geld spenden konnte. Und zwar für die unterschiedlichsten Zwecke. Ich weiß nicht, wenn jemand heute zusieht, wie viel Kollekte jeder gibt, na, wenn wir dann das Körbchen rumgehen lassen, ich würde immer mitgehen und gucken, wie viel jeder da reinlegt, das würden wir vermutlich als ziemlich ungehörig empfinden. Aber am Tempel in Jerusalem ist das in dieser Zeit normal. Es stehen dort auch Priester dabei, mit denen man über den Spendenzweck verhandeln konnte. Dann sagt man, hier, das ist für das und das gebe ich für das. Also es war relativ öffentlich, das Ganze. Jesus sieht also das und wie viel die Leute spenden. Dann kommt eine sehr lakonische Bemerkung, viele Reiche spenden viel. Mehr steht da nicht da. Jesus reagiert auch gar nicht drauf. Viele Reiche spenden viel. Er wird es bemerkt haben, aber das ist nicht erwähnenswert. Es scheint so, als ob er sich an seine eigenen Worte von vorher hält. Er blickt weg. Er nimmt zwar wahr, aber er blickt weg. Große Beträge beeindrucken ihn nicht. Wer nur aus einem Überfluss demonstrativ gibt, was er gar nicht wirklich braucht, verachtet Gott. Geheuchelte Großzügigkeit ist nur schäbig. Aber dann sieht Jesus etwas, das sonst wohl niemandem auffällt. Eine arme Witwe schleicht sich heran und diese Witwe gibt 2 Cent ab. Sie hat nur 2. Für einen könnte sie sich ein kleines Stück Brot kaufen, aber sie gibt alle 2 und hat nun nichts zu essen. Wie unvernünftig, könnte man sagen, zumal ja die Priester das Geklimper auch nur mit Verdruss sehen, wie jeder Kollektenzähler. Kleine Münzen stören ja nur beim Zählen und sie sind ja nichts wert. Sie hätte also gut den 1 Cent behalten können, sich ein halbes Brötchen dafür kaufen und dann hätte sie wenigstens was zu essen gehabt. Aber nein, sie gibt die 2. Für Jesus ist diese Frau wie ein Edelstein, den er im Dreck, im Sand findet. Hier wacht er nämlich auf. Das andere, das viele Geld, was die Reichen gegeben haben, hat ihn gar nicht wirklich interessiert. Aber diese Witwe, die weckt ihn auf. Er sieht jetzt wirklich hin. Und er ruft seine Jünger, damit sie auch hinsehen. Nicht Glamour, Stars und Superreiche sind das wirklich Aufregende in der Welt. Jesus möchte, dass seine Freunde echte Liebe und Hingabe sehen lernen. Mehr als diese Änderung der Blickrichtung verlangt er zunächst nicht, vielleicht überhaupt nicht. Er sagt nicht, jetzt nehmt euch mal alle ein Beispiel an ihr. Gebt alles. Das wollte ich ursprünglich übrigens über diese Predigt so als Thema schreiben. Gebt alles, Jungs und Mädels. Ne? Aber das macht Jesus gar nicht. Vielleicht ist das, was sie tut, auch einmalig. Vielleicht hat sie es, falls sie den Tag ohne Essen überlebt haben sollte, auch selber nicht wieder gemacht. Das ist alles nicht so wichtig. Aber was sie hier tut, macht Leben möglich und lebenswert. Wer auf sie achtet, wird in seinem Menschsein verändert. Er sieht nämlich, dass Egoismus nicht alles ist, dass es auch Hingabe und Liebe gibt. Jesus geht es nicht darum, uns zu sagen, ihr müsst jetzt alles geben, sondern er möchte einfach erstmal eine neue Blickrichtung schenken. Er sagt, seht weg und seht hin. Und ihm geht es vor allem darum, seine Freunde auf eine ganz besondere, einmalige Erfahrung vorzubereiten. Und danach frage ich jetzt als Drittes, wohin führt uns dieser Text eigentlich? Wohin will er uns als Leser des Evangeliums leiten? Und den entscheidenden Hinweis finde ich eben in den letzten drei Wörtern des Predigttextes. Ihr ganzes Leben steht da. Ihr ganzes Leben hat sie gegeben. Die Witwe gibt tatsächlich ihr ganzes Leben. Bios steht im griechischen Urtext. Biologie kennen wir ja auch. Bios. Sie gibt ihren ganzen Bios. Bios bedeutet Leben. Und zwar mit allem, was wir biologisch brauchen, um zu leben. Also sowohl Atmung, Herzschlag, Blut, aber auch Wasser, Brot, Kleidung. Alles, was wir benötigen, damit wir leben können. In vielen Bibelübersetzungen steht an dieser Stelle, die Witwe gab ihren ganzen Lebensunterhalt. Wahrscheinlich deswegen, weil es noch zwei andere Begriffe gibt, die auch jeweils Leben bedeuten. Nämlich Zoe, davon kommt der Zoo. Ne? Das bedeutet auch Leben, Lebewesen und wird meistens benutzt in der Bibel, wenn es um das ewige Leben geht. Und wo wir in der Bibel lesen, dass Jesus sein Leben für uns gibt, steht im griechischen Text eigentlich Psyche. Er hat seine Psyche für uns gegeben. Das kennen wir als Seele. Aber es bedeutet auch Leben. Also Bios, Zoe und Psyche betonen jeweils zwar bestimmte Gesichtspunkte von Leben, aber sie bedeuten immer und meinen immer das Ganze. Und deswegen ist mir Lebensunterhalt noch ein bisschen zu wenig. Man kann es ruhig so stehen lassen. Sie gab ihr ganzes Leben. Es geht nämlich um Einstellung auf die Passion von Jesus. Jene Witwe gibt ihr ganzes Leben. Und Jesus geht genau danach weg, um sein Leben für uns alle zu geben. Und deshalb zeigt er auf diese arme Witwe. Damit wir seine Passion fest in den Blick nehmen, damit wir hinsehen. Denn im Leiden Christi liegt der ganze Himmel für uns. Wir sollen darauf fokussiert sein. Wer mit dem Smartphone manchmal fotografiert, das auch mit anderen Fotoapparaten ist das so. Also wer damit fotografiert, der weiß, was ein Fokus ist. Das ganze Bild kann nämlich meistens nicht scharf eingestellt werden, sondern nur eine Stelle. Die Tiefenschärfe würde nicht dafür ausreichen. Deshalb tippe ich, wenn ich euch jetzt hier fotografieren würde, an die wichtigste Stelle, meine Frau, ne? Und dann wird diese Stelle ganz scharf gestellt. Und man sagt, da liegt der Fokus. Und darum geht es hier auch. Dieser Bibeltext führt dahin, dass unser Glaube und unser Leben auf die Passion von Jesus fokussiert werden. scharf eingestellt wird, blickt da weg, seht das alles nicht so, sondern diese arme Witwe, sagt Jesus. Und damit scheint er selber und seine Passion mit durch. Denn es besteht die Gefahr, selbst im Blick auf Jesus ganz schnell wieder nach dem großen König mit Glanz und Glamour Ausschau zu halten. Für den König, für den Herrn. Das singen wir ja mit Begeisterung. Wir sind ja glücklich, weil er lebt und auferstanden ist und zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Das stimmt und ist ganz entscheidend. Es zeigt, dass er etwas zu sagen und zu geben hat. Aber was er uns zu sagen und was er uns zu geben hat, das erkennen wir nicht an dem großen König, sondern nur in seiner Armut, in seiner Passion, im Kreuz. Und deswegen darf seine Passion, sein Leiden, sein Kreuz nie Vergangenheit sein für uns. Und deswegen hat er uns doch wohl auch das Abendmahl mit auf den Weg gegeben, dass wir immer wieder das hören sollen. Mein Blut für euch vergossen und mein Leib für euch gegeben. Was ich brauche, ist also eine andere Blickrichtung. Solange ich diese arme Witwe sehe und Jesus in seiner Hingabe erkenne, ist nichts verloren. Deshalb versuche ich, von der bunten Glitzer- und Glamour-Welt wegzusehen, sie unscharf zu stellen wenigstens. Und ich sehe hin auf den Leidensweg von Jesus. Das macht mein Leben lebenswert und gut und das ändert meinen Blick auf die Welt. Ich erkenne die Liebe Gottes, die im gekreuzigten Jesus zum Ausdruck kommt. Er gab sein Leben wie diese arme Witwe, alles, was er hatte, um uns Leben und Hoffnung zu schenken. Und wir dürfen nun umkehren und bei ihm sein und ihm nachfolgen. Amen.